Jesus ruft uns auf, unser Leben auf ihn hin auszurichten, uns ihm zuzuwenden. Mit meinem Kommen in die Welt, so sagt er, ist etwas Neues passiert. Durch mich kommt Gott euch nah. Wer mir begegnet, wer mich sieht und hört, der begegnet Gott. Und diesen Aufruf zur Umkehr konkretisiert Jesus, indem er Menschen in seine Nachfolge ruft, zu sich. Damit haben wir uns an den letzten Sonntagen schon beschäftigt. Und wir wollen diesen Abschnitt heute Morgen noch ein letztes Mal miteinander betrachten. Matthäus Evangelium, Kapitel 4, von Vers 17 an. Matthäus Evangelium, Kapitel 4, von Vers 17 an. Von da an begann Jesus zu verkünden: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Und als Jesus am See von Galiläa entlang ging, da sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte zu ihnen: Kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn von Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach. Jesus ruft uns zu sich: Folgt mir nach. Das ist der Kernpunkt bei Buße, bei Umkehr, bei der Neuausrichtung unseres Lebens. Kommt zu mir, bleibt bei mir, in meiner Nähe. Es geht nicht in erster Linie darum, was ich alles tue oder tun soll als Christ, sondern es geht zuallererst darum, wem ich folge. Alles andere, was ich tue, was ich tun soll, wie ich leben soll, wie ich mit anderen Menschen umgehen soll, wie ich meine Zeit und mein Geld einteilen soll, all das, das kommt auch noch, aber es kommt erst danach. Es kommen nicht erst die Moralregeln, sondern es kommt erst die Frage: Wem folge ich? Folgst du Jesus nach? Man kann im Leben ja durchaus auch anderen Dingen folgen, sich davon bestimmen lassen. Und das sind durchaus gar nicht immer schlechte Dinge. Für manche ist es vielleicht die Arbeit, die an der ersten Stelle steht. Als wir hier gemeinsam raufkamen, den Weg zum Eingang mit ein paar Leuten, sagte jemand: Es gibt ja Leute, für die gilt buchstäblich das, was hin und wieder über Todesanzeigen steht: Nur Arbeit war sein Leben, der Lebensinhalt. Das kann sogar Arbeit für Jesus gewesen sein. Aber eben nicht er stand im Mittelpunkt, sondern mein Einsatz für ihn, was ich alles leiste. Oder der Erwartungsdruck anderer Leute, wie ich zu funktionieren und zu sein hätte, kann mein Leben prägen. Es gibt Menschen, die ein Leben lang mit der Maxime leben: Was sollen denn die anderen, die Nachbarn, die Bekannten von mir denken? Der äußere Eindruck, den sie bei anderen erwecken wollen, hat für sie ganz hohe Priorität. Dem ordnen sie alles unter. Ich musste dabei an eine Bekannte denken, deren Leben diese Einstellung widerspiegelte. Was sollen die anderen von mir denken? Und sie war auch noch in so einer Zeit groß geworden, in der das ganz stark ausgeprägt war. Was muss ich tun, damit die anderen gut von mir denken? Damit ich einen positiven Eindruck hinterlasse? Und dann brach in den letzten Lebensjahren bei dieser alten Frau manchmal ein Frust auf, eine Verbitterung, die man in diesem reifen Alter gar nicht erwartet hätte. Sie litt offenbar sehr unter dem Empfinden, nicht richtig gelebt zu haben, von anderen gelebt worden zu sein. Eine Spätfolge ihrer Lebensausrichtung. Ihr Leben von dem bestimmen zu lassen, was die anderen dachten und von ihr wollten und meinten, wie sie zu sein hätte. Natürlich gibt es auch das Gegenteil, dem man folgen kann, dass einem das eigene Ich über alles geht. Was kümmern mich andere? Hauptsache ich. Und so versuchen manche ganz angestrengt, sich selbst zu verwirklichen, sich selbst endlich zu finden, ihr Leben zu füllen mit dem, was sie für erstrebenswert halten. Wem oder was folgst du? Jesus kommt es darauf an, dass wir in seiner Nähe sind, unter seinem Einfluss, dass sein Leben und seine Kraft in uns hinein und durch uns hindurchfließen kann. Gerade diese Einsicht, sein Leben, seine Kraft in uns, schützt uns vor einem Holzweg. Nämlich vor dem Gedanken, Jesus ist auf mich angewiesen, um mit seinen Plänen voranzukommen. Wenn ich mich nicht reinhänge, dann wird es alles nichts. Nachfolge wäre dann zuallererst, ich muss jede Menge tun für Jesus. Genauso hatte offenbar Petrus, einer der Jünger, auch gedacht, bis hin zu seinem Versagen im Hof des obersten Priesters nach der Verhaftung Jesu. Und was nützten Jesus nach seiner Verhaftung die ganzen Jahre guter Worte und hehrer Absichten von Petrus, als er dann im entscheidenden Augenblick die Treue zu seinem Herrn verrät, einfach leugnet, je mit ihm zu tun gehabt zu haben, aus Angst um sein eigenes Leben. Petrus scheitert in diesem Moment an der Idealvorstellung, die er von sich gehabt hatte als Nachfolger Jesu. All sein Denken, wie wichtig er für Jesus und für seine Ziele sei, es war in dem Moment wie weggeblasen. Petrus buchstabierte in dem Augenblick durch, dass Jesus nicht auf ihn angewiesen war. Aber er erlebte dann auch staunend, dass dieser Herr größer ist als alles Versagen. Am See Genezareth nach seiner Auferstehung zeigt Jesus ihm in einem Gespräch: Petrus, ich möchte dich immer noch bei mir haben. Willst du bei mir bleiben? Hast du mich lieb? Diese Einsicht, Gott ist nicht auf mich angewiesen, kann zu zwei heilsamen Folgen führen. Erstens, ich kann dadurch Demut und Bescheidenheit lernen. Der Apostel Paulus fragt im 1. Korintherbrief einmal an einer Stelle, Wer gibt dir das Recht, dir einzubilden, du seist ausgerechnet etwas Besonderes? Was hast du denn in deinem Leben, das du nicht von Gott empfangen hast? Wenn aber alles von Gott kommt, wie kannst du dich dann rühmen, als hättest du es aus dir selbst? Diese Erinnerung, die sich auch durch das Neue Testament durchzieht, die kann mir helfen, auf dem Teppich zu bleiben, wenn ich in der Gefahr bin, mich innerlich, äußerlich macht man das ja meistens nicht, aber innerlich über andere zu erheben, mich über andere zu stellen. Der Petrus, der dann später den ersten Petrusbrief schrieb, der war im Laufe seines Lebens in der Nachfolge Jesu ein anderer geworden als der, der hier in dieser Situation berufen wird. Er schreibt im ersten Petrusbrief interessanterweise: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen wendet er seine ganze Liebe zu. Genau das hatte Petrus im Laufe seines Lebens, seiner Nachfolge erfahren. Das war ein Ertrag seines Lebens. So hatte er Jesus erlebt. Wer weiß, ob wir ihn nach diesem Versagen in der Nacht zu Karfreitag überhaupt noch einmal in unser Team reingenommen hätten. Ob wir nicht gesagt hatten, endgültig ein für alle Mal, da ist die Tür. Dich will ich nicht mehr haben, nach dem, was du getan hast. Und Jesus fragt ihn: Willst du noch bei mir sein? Den Demütigen gibt Gott Gnade, wendet ihnen seine Liebe zu. Erstens, ich kann Demut und Bescheidenheit lernen. Und zweitens, ich kann anfangen zu staunen und dankbar zu werden, dass Jesus mich berufen, mich zu sich gezogen hat und für seine Sache gebrauchen will. Was für ein Herr! Was für ein Herr! Sogar dem gescheiterten Petrus signalisiert er: Ich bin noch nicht am Ende mit dir. Er ruft ihn nach seiner Auferstehung in diesem Gespräch am See Genezareth noch einmal ausdrücklich in seine Nachfolge und er sagt zu Petrus noch einmal genau die Worte, die er ihm hier ganz am Anfang, was wir gerade gelesen haben, sagt: Folge mir nach. Du hast eine neue Chance. Was für ein Herr, der nicht fragt, wo wir herkommen, und ob wir erstmal alle Qualitätsansprüche erfüllt haben, der uns nicht gnadenlos auf unsere Vergangenheit festnagelt, sondern der uns zuruft: Folge mir nach. Bleib in meiner Nähe. Ich will etwas aus dir machen. Der Apostel Paulus war so ein Staunender. Er schreibt: Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in seinen Dienst genommen hat, obwohl ich ihn doch früher beschimpft, verfolgt und verhöhnt habe. Aber er hat Erbarmen mit mir gehabt. Er, unser Herr, hat mir seine Gnade im Überfluss gegeben. Und wenige Verse danach sprudelt dann der Lobpreis und die Anbetung Gottes aus ihm heraus. Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsterblichen, der einzige Gott ist. Ihm sei die Ehre und Preis in alle Ewigkeit. Wann hast du das letzte Mal gestaunt über die Barmherzigkeit, die Jesus mit dir hat? dass er dich in seiner Nähe haben will, dass er dich gebrauchen möchte für seine Ziele. Oder hast du im Stillen gedacht, wie gut, dass Gott mich hat? Wenigstens ich setze mich für ihn und seine Sache ein. Mutter Teresa, die ihr Leben hingegeben hat in den Slums von Kalkutta, bekam in einem Interview mal die Frage gestellt, interessante Frage, kann man sich ja mal selber überlegen, was hätte ich denn auf diese Frage geantwortet oder was würde ich antworten? Was werden Sie Jesus sagen, wenn Sie in den Himmel kommen? Was werden Sie Jesus sagen, wenn Sie in den Himmel kommen? Wie würdest du diese Frage beantworten? Mutter Teresa antwortete, ich liebe dich und ich danke dir, dass du mich gebraucht hast. Und nach einer kleinen Pause ergänzte sie, das war das Beste, was mir auf dieser Erde passieren konnte. Jesus ruft uns zu sich in seine Nähe, weil er uns gebrauchen möchte. Den Jüngern, die er hier zu sich ruft, sagt er, ich will euch zu Menschenfischern machen, zu Zeugen für mich und für meine Liebe. Und ihre Antwort besteht dann darin, dass sie mit Jesus gehen. Sie gehen mit, sie sind bei ihm. 3 Jahre lang erleben sie ihn hautnah mit. Sie beobachten ihn beim Beten, wie er die Beziehung mit dem Vater im Himmel an die erste Stelle setzt. Sie erleben, wie er mit ihnen umgeht, wie er sie immer wieder zusammenruft, auch dann, wenn sie sich untereinander zerstritten hatten. Und das passierte in diesem Jüngerkreis durchaus des Öfteren, und zwar heftig. Da gab es so manches Gewitter, wo sie aufeinander krachten. Und Jesus rief sie wieder zusammen. Sie bekamen mit, wie er mit Menschen umgeht. Nun sieht unsere Situation heute ja bekanntlich anders aus als die der ersten Jünger damals, die er hier beruft. Sie hatten Jesus immerhin leibhaftig vor sich. Sie konnten ganz praktisch mit ihm mitgehen. Er ging voran und sie hinterher. Das ist uns heute so nicht mehr möglich, denn Jesus ist nicht mehr in sichtbarer Gestalt unter uns gegenwärtig. Aber was bedeutet denn letzten Endes gehorsames Mitgehen ganz praktisch? Wer sich damals, als Jesus diese Jünger berief, ihm anschloss, der zeigte damit nach außen ganz praktisch, ich habe deinen Ruf gehört, da ist was an meinen Ohren gedrungen, da ist was in mein Herz hineingedrungen und indem ich mitgehe, ich will bei dir sein. Ich will bereit sein für das, was du mit mir machen willst. Ich öffne mich für deinen Einfluss. Das haben diese Jünger hier zum Ausdruck gebracht, indem sie einfach hinterhergegangen sind. Sie sagen, ja, will ich. Ich gehe mit. Und ich bin gespannt auf das, was du mit mir tun wirst. Diese Antwort aber, die können wir Jesus heute noch ganz genauso geben, auch wenn wir ihn nicht physisch vor Augen sehen. Ich öffne dir mein Leben. Ich will, dass du bei mir bestimmst, dass ich unter deinem Einfluss stehe. Und wer heute dazu Ja sagt, der wird hineingestellt zum einen in die Beziehung mit Jesus und mit Gott. Um ihn dreht sich mein Leben fortan. Ich bin im Gespräch mit Jesus. Ich frage ihn, was er zu meinem Leben sagt, zu meinen Planungen sagt. Ich bitte ihn um seinen Segen, um seine Begleitung, um seine Weisheit. Zum einen komme ich also in eine Beziehung zu Jesus und zum anderen komme ich in die Schar seiner Jüngerinnen und Jünger. Ich werde hineingestellt in die Beziehung zu den anderen Menschen, die ihm nachfolgen. Ich kann Jesus nicht alleine und isoliert nachfolgen. Das geht nicht. Sobald ich zu Jesus komme, begegne ich auch den anderen, die ihm genauso nachfolgen. Es gibt im Neuen Testament eine interessante Bezeichnung für Gemeinde oder Gemeindeversammlung. Das ist der Begriff Ekklesia. In seiner Wurzel hängt dieser Begriff zusammen mit dem Wort, mit dem griechischen Wort für aufrufen oder herausrufen. Das steckt in dem Wort Ekklesia drin. Die Ekklesia ist also die Gemeinschaft derer, die von Jesus gerufen worden sind. Er hat sie als seine Gemeinde zusammengerufen. Und er hat damals nicht gesagt, also erst Petrus und dann mindestens 1,5 Meter Abstand, dann Andreas und dann wieder 1,5 Meter Abstand und dann Jakobus und so weiter. Und dass ihr ja nie zusammenkommt. Er hat sie als seine Gemeinde zusammengerufen. Jeder muss natürlich seine eigene Antwort geben auf den Ruf Jesu. Aber der Ruf ist immer auch der Ruf in die Gemeinschaft, die er gestiftet hat. Und in diesem Beziehungsgefüge mit Jesus und in der Ekklesia, der Gemeinschaft der Nachfolger, da vollzieht sich jetzt dieser Veränderungsprozess, von dem Jesus hier spricht. Ich will etwas aus euch machen. Menschenfischer. Ich will Leute aus euch machen, die meine Zeugen sind. Ich will Leute aus euch machen, die etwas von mir widerspiegeln in dieser Welt. Leute, durch die ich reden und handeln kann. Die, wir hörten es im Eingang, meine Engel sind. Meine Boten. Und genau an diesem Punkt liegt die Herausforderung, die uns manchmal so zu schaffen macht in der Ekklesia. Nämlich genau in diesem Eingebundensein in die Schar derer, die Jesus auch nachfolgen. Und manchmal muss man sagen, leider. Wäre doch viel schöner, wenn es immer 1,5 Meter Abstand gäbe und jeder so seine isolierte Zelle hätte. Wie einfach wäre es doch, wenn ich dem unsichtbaren Jesus für mich alleine nachfolgen könnte. Da wäre kein anderer Mensch, der mir im Weg steht. Da wäre kein anderer, der mir unbequem wird. Da wäre am Ende auch keiner, dem ich auf die Füße trete, absichtlich oder unabsichtlich. Auf diese Weise wäre Nachfolge doch ein ganz entspanntes Unterwegssein. Nur ich und mein Herr und keine störenden Mitmenschen. Und dann, nach 2, 3 Jahren, wenn ich dann anfange, so langsam Bilanz zu ziehen, was denn schon alles aus mir geworden ist, dann würde ich möglicherweise auf einmal feststellen, wie heilig und wie demütig ich doch schon geworden bin in dieser Zeit der Nachfolge. So richtig wie Jesus. Nur so geht Nachfolge nicht. Da sind nämlich um mich herum die anderen, die Jesus genauso in seine Nachfolge gerufen hat. In seine Nähe. Und in diesem manchmal so schönen und segensreichen und manchmal so schwierigen und mühsamen Miteinander, da vollzieht sich der Lernprozess, die echte Veränderung in unserem Leben. Denn erst mit diesen ganz konkreten Menschen, die da mit mir unterwegs sind, lerne ich wirkliche Geduld, wirkliche Vergebung, wirkliche Barmherzigkeit und nicht nur eingebildete. Denn die anderen signalisieren mir schon, wo meine eigenen Begrenzungen sind. Und da wird dann jede Selbsttäuschung über meinen Frömmigkeitszustand ganz schnell entlarvt. Das Eingebundensein in die Gemeinschaft derer, die Jesus auch gerufen hat, die hilft mir, auf dem Boden der Realität zu bleiben. Aber auch die Seite gehört dazu, in der Schar seiner Nachfolger der Ekklesia stellt Jesus mir Menschen an die Seite, durch die er mir hilft. Brüder und Schwestern, die für mich beten, die mich segnen in seinem Namen, die meine Last mittragen, die mir Vergebung zusprechen, die mich ermutigen in der Nachfolge, die mir helfen und zur Seite stehen. Jesus ruft uns in seine Nähe und damit zugleich in seine Ekklesia. Und gemeinsam lernen wir von ihm. Manchmal mit vielen Wiederholungen und Rückschlägen. Frag mal Eltern oder Lehrer, die mit Kindern zu tun haben, kleinen Kindern, die heranwachsen und lernen, wie oft das manchmal mit Rückschlägen verbunden ist, bis es dann sitzt, bis es dann in Fleisch und Blut übergegangen ist, wie wir sagen. Wir lernen gemeinsam von ihm, aber immer wieder zusammen und zurückgerufen von ihm in seine Nähe, der jeden von uns liebt, der sein Leben für uns zum Opfer gegeben hat und der uns als seine Zeugen gebrauchen will. Wie hatte Mutter Teresa ihre Beziehung mit Jesus zum Ausdruck gebracht? Ich liebe dich und ich danke dir, dass du mich gebraucht hast. Das Beste, was mir auf dieser Erde passieren konnte. Wem oder was folgst du? Amen.